Dann darf ich zum nächsten Referat überleiten. Uwe Halbach von der Stiftung für Politik und Wissenschaft in Berlin. Großer Spezialist für das ganze Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, kann man sagen. Natürlich einschließlich des Gebietes des Kaukasus. Nicht, wenn wir Kaukasus sagen, meinen wir ja, und darauf geht es ja wahrscheinlich auch schwerpunktmäßig hinaus, also die drei unabhängigen Länder. Aber wenn man den Kaukasus gesamthaft anschaut, müsste man ja sagen, da gehört dann auch noch Tschetschenien und so weiter, gehört dann auch noch mit dazu. Aber das, glaube ich, spielt nicht die große Rolle. Also es geht um Konfliktlinien und Kooperation in der Kaukasusregion. Uwe Halbach, danke.
In den Südkaukasus zu geben, wir haben ja schon einiges über Armenien gehört. Wir wollen jetzt den Blick erweitern auf die Gesamtregion. Ich beschäftige mich seit etwa 30 Jahren mit dem Kaukasus und mit Zentralasien. Ich hatte die Ehre, in der Erkundungsmission von Frau Taljavini geleiteten Erkundungsmission von 2009 über die Ursachen des georgisch-russischen Konfliktes meinen Beitrag zu leisten. Wir wollen heute über die Konfliktlinien und Kooperationslinien in dieser Region uns unterhalten. Trotz der Zeitknappheit erlaube ich mir den Luxus, einen Rückblick auf die Ausgangslage nochmal zurückzugehen. Die Ausgangslage ist eben der Übergang von der sowjetischen in die nachsowjetische Periode. Bei diesem Übergang kehrte der Kaukasus mit seiner Komplexität in die Wahrnehmung Europas zurück, nachdem er in der spätsowjetischen Zeit als eine Art Florida der Sowjetunion wahrgenommen worden war und man eigentlich wenig Kenntnis über diese Region, hatte. Und diese Neuentdeckung war von einem prekären Lernmuster bestimmt. Kaukasische Gebietsnamen und Ethnonyme prägten sich damals vor allem im Zusammenhang mit Konflikt und Gewalt ein. Was wusste man zum Beispiel in Europa von einem Gebiet namens Bergkarabach vor dem Februar 1988, als dieser Konflikt aktualisiert wurde? Anfang der 90er Jahre wurden der Balkan und der Kaukasus in einem Atemzug genannt. Allerdings nahm die Gewalt der Balkankriege die europäische Aufmerksamkeit stärker in Anspruch als die Sezessionskonflikte im Südkaukasus, obwohl dort die Kämpfe in Abchasien und Südossetien und vor allem der Karabachkrieg von 1991 bis 1994 insgesamt zigtausende Todesopfer forderten und mehr als ein Zehntel der Gesamtbevölkerung des Südkaukasus zu Flüchtlingen oder Binnenvertriebenen machten. In der Folgezeit stellten dann die beiden Kriege im nordkaukasischen Tschetschenien die Konflikte im Südkaukasus noch in den Schatten, was die Zahl der Todesopfer und der zerstörten Städte und Siedlungen betrifft. Und auch heute werden die ungelösten Konflikte im Südkaukasus durch Gewaltereignisse in der näheren und ferneren Umgebung, wie etwa durch die Kämpfe in der Ostukraine, in der internationalen Aufmerksamkeit zurückgestellt. Es wäre zudem unangemessen, den Südkaukasus in erster Linie mit Konflikt zu assoziieren oder gar als eine kompakte Konfliktregion wahrzunehmen. Ethnologen und Anthropologen würden dem mit Recht entgegentreten und auf vielfältige friedliche Kontakte zwischen Volksgruppen, Kulturen und Religionen in der Geschichte dieser Region und auch in der Gegenwart hinweisen. Immer mehr Reisende begeben sich derzeit in diese Region, in der das Sicherheitsniveau heute weit höher ist als im ersten nachsowjetischen Jahrzehnt. Georgien zum Beispiel verzeichnete zuletzt die vierthöchste Tourismuswachstumsrate weltweit, allerdings von einem relativ niedrigen Niveau ausgehend. Zudem hat sich der Südkaukasus aus dem postsowjetischen Raum durch friedliche Machtwechsel hervorgehoben. In Georgien 2003 und 2012 und in Armenien im vergangenen Jahr. Gleichwohl kann der Blick Europas auf diesen Teil seiner östlichen Nachbarschaft ungelöste Konflikte nicht ausblenden. da diese sich immer noch entwicklungshemmend auswirken. Denken wir etwa an die Isolation, in der sich Armenien im Umfeld des ungelösten Karabach-Konfliktes befindet. Mit geschlossenen Landgrenzen zur Türkei und zu Aserbaidschan und mit dem Ausschluss aus Transitrouten und Pipeline-Trassen, die von Aserbaidschan über Georgien in die, und die Türkei nach Europa verlaufen, der sogenannte südliche Korridor, an dem Armenien nicht beteiligt ist, der an Armenien vorbeigeht. Was waren die Ursachen der Konflikte? Der Kaukasus wird ja seit dem Altertum mit Völkervielfalt assoziiert. Nicht der arabische Geograf Al-Masudi bezeichnete im 10. Jahrhundert den Kaukasus als den Berg der Sprachen. Ethnische Diversität ist allerdings noch kein hinreichender Konfliktfaktor. Die ethnisch differenzierteste Gebietseinheit des Gesamtkaukasus, nämlich die zu Russland gehörende Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus mit 3 Dutzend indigenen Volksgruppen mit ihren eigenen Sprachen, zeigt dies. Dort bewerteten bei einer Umfrage vor etwa 4 Jahren nur 3% der Befragten interethnische Spannungen als Hauptgrund für Instabilität in ihrer Republik. In Georgien und Aserbaidschan kam es beim Eintritt in die staatliche Unabhängigkeit auch zu bewaffneten Kämpfen innerhalb der namengebenden Nationalität. Das heißt, nicht jeder Konflikt verlief interethnisch. Und in Armenien gab es auch politische Konflikte, obwohl Armenien das ethnisch homogenste Gebilde im gesamten Kaukasus ist und sogar der ethnisch homogenste Nachfolgestaat der Sowjetunion überhaupt mit einem Minderheitenanteil von gerade mal 2%. Der Begriff des ethnoterritorialen Konfliktes ist da schon aussagekräftiger. Um 1990, also im letzten Jahr der Sowjetunion, wurde eine Vielzahl von Streitfällen um innersowjetische Grenzen auf dem Territorium der UdSSR registriert. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 78. Gut ein Drittel davon entfiel auf die kaukasische Region, die nur knapp 7% des Gesamtterritoriums der Sowjetunion ausmachte. Hier im Kaukasus wirkte sich ein strukturelles Erbe sowjetischer Nationalitätenpolitik und Territorialordnung aus. Territorien mit ihren namengebenden Nationalitäten waren in einer Hierarchie gestaffelt, die von der Sowjetunion als Gesamtstaat über die Unionsrepubliken oder Gliedstaaten, 14 Unionsrepubliken oder Gliedstaaten, bis zur Ebene autonomer Republiken und autonomer Gebiete in einigen Unionsrepubliken reichte, so wie die Puppen in der Puppe. Und ein Beispiel für diese Matroschka-Struktur bot Georgien mit 3 Unterpuppen, den autonomen Republiken Abchasien und Adjarien und dem autonomen Gebiet Südossetien. Und beim Umbruch zu Beginn, Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre bei der nationalen Bewegung kam es nun gewissermaßen zu einem Aufstand der Unterpuppen gegen die Oberpuppen. Weil die Oberpuppe teilweise auch nichts unternommen, nichts Richtiges unternommen hatte, um ethnische Minderheiten und nationale Gebietseinheiten mitzunehmen in die Unabhängigkeit. In Georgien zum Beispiel kam damals der Slogan auf: Georgien den Georgiern. Solche Verschachtelung nationaler Gebietskörperschaften entfaltete dann beim Zerfall des sowjetischen Ordnungssystems Konfliktpotenzial, zumal es in sowjetischer Zeit immer wieder zu willkürlichen Eingriffen in diese Struktur, zu Veränderungen der Grenzen, zu Deportationen ganzer Volksgruppen und so weiter gekommen war. Und wo solche territorialen Streitfragen in die Agenda nationaler Bewegungen traten, war eine erhebliche Bevölkerungsmobilisierung zu beobachten. So etwa im Konflikt um Bergkarabach. Da kam es 1988, noch in sowjetischer Zeit, als unangemeldete Massenversammlungen auf dem Roten Platz die Sicherheitskräfte hervorgerufen hätten, in Jerewan zu Demonstrationen mit Hunderttausenden Teilnehmern. Der Anlass war der Antrag des autonomen Gebietes Bergkarabach auf Transfer von der aserbaidschanischen Unionsrepublik zur armenischen Unionsrepublik. Territorialstreitigkeiten und Grenzverschiebungen sind bis heute ein aktuelles Thema. Denken wir etwa an georgische Klagen über die Verschiebung von Grenzpfählen und Stacheldrahtzäunen von Südossetien in georgische Gebiete hinein. Hier geht es um einige hundert Quadratmeter, die aber ins Gewicht fallen. Seit einem Vierteljahrhundert bemühen sich internationale Organisationen um Vermittlung. Im Konflikt um Bergkarabach vermittelt die Minsker OSZE-Gruppe seit 1992. Und seit dem Ende der 90er Jahre vor allem unter den drei Q, mit den drei Q-Vorsitzenden USA, Frankreich und Russland. Diese internationale Mediation erzielte zwar in keinem der Konflikte einen Durchbruch zur einvernehmlichen Regelung des Status der umstrittenen Territorien, aber sie dämmte doch zumindest den Rückfall in volle militärische Konfliktaustragung ein. Und daraus resultierte der Begriff Frozen Conflicts. Er wurde allerdings mit dem russisch-georgischen Fünftagekrieg vom August 2008 in Frage gestellt, der über die mit Abstand kleinste Konfliktzone Südossetien, in der heute gerade mal 50.000 Menschen leben, ausgebrochen war. Auch der Karabach-Konflikt hat die internationale Gemeinschaft wiederholt ermahnt, sich nicht auf das Eingefrorensein zu verlassen. Zuletzt im April 2016 mit den heftigsten Kämpfen an der Waffenstillstandslinie seit 1994. Was Konfliktbearbeitung betrifft, ist die Frage, inwieweit externe Vermittler Vertrauensbildung zwischen den internen Streitparteien vermitteln können. Solche Vertrauensbildung wird von diversen Problemen behindert, auf die gleich auch Frau Tagliavini noch eingehen wird. Dazu gehören zum Beispiel offene Flüchtlingsfragen. Aserbaidschan war nach dem Waffenstillstand im Karabachkrieg von 1994 ein Land mit einem der höchsten Bevölkerungsanteile an Displaced Persons weltweit. Durch die Flucht des georgischen Bevölkerungsteils aus Abchasien an die 250.000 Menschen änderte sich dessen Bevölkerungszahl und seine ethnische Zusammensetzung radikal. Friedenspläne wie die seit mehr als zehn Jahren auf dem Tisch liegenden Basic Principles für die Lösung des Karabach-Konflikts sehen die Rückführung von Vertriebenen in ihre Heimatorte vor. Das stößt aber in den betreffenden Gebieten auf erhebliche Vorbehalte und Widerstand. Zu den Barrieren, die den Raum für Kompromisse einschränken und bei den Konfliktparteien eine Art Bunkermentalität hervorrufen, gehören die Opferfalle, die Gewöhnungsfalle und die Geschichtsfalle. Die Opferfalle schnappt zu, wenn Menschen für ein Ziel wie Sezession und nationale Unabhängigkeit getötet wurden und man dieses Ziel nicht mehr aufgeben kann, weil dies als Eingeständnis verstanden werden könnte, dass die Opfer umsonst waren. So hielt etwa der Verteidigungsminister Bergkarabachs der internationalen Forderung nach Rückzug armenischer Truppen aus den aserbaidschanischen Provinzen in der Umgebung Bergkarabachs entgegen, alle diese Gebiete haben wir unter großen Opfern befreit. Diese Opferfalle schränkt also die Kompromissbereitschaft deutlich ein. Und Politiker können, wie etwa Präsident Terpetrosyan in Armenien, sind gestolpert über Kompromissbereitschaft. Zudem kommt noch ein anderes Problem hinzu. Die Gewalt an der eigenen Volksgruppe im Umfeld der Territorialkonflikte in nachsowjetischer Zeit bezeichnen die Konfliktparteien sehr leichtfertig mit dem Terminus Genozid. Das heißt, die Konfliktentwicklung in nachsowjetischer Zeit hat eine Inflation dieses Terminus hervorgebracht, der doch funktionsfähig erhalten bleiben muss, wenn wir etwa an den Völkermord an Armeniern von 1915 denken. Aber jeder Gewaltzwischenfall wird sehr schnell als Genozid im Umfeld dieser Konflikte bezeichnet. Die Armenier bezeichneten Pogrome in Sumgait als die Fortsetzung des Genozids. Also die Armenier bezeichneten in der Karabach-Bewegung Gewalt, also Pogrome an Armeniern in Sumgait, in der aserbaidschanischen Stadt, als Genozid. Die Aserbaidschaner bezeichneten den Vorfall von Rojali, das Massaker von Rojali 1992, als Genozid. Georgier sprechen vom ossetischen Genozid an georgischer Bevölkerung in Südossetien und umgekehrt. Die Gewöhnungsfalle schnappt zu, wenn gewaltförmige Konflikte so lange dauern, dass sich Kriegsalltag, Kriegswirtschaft und Warlord-Strukturen etablieren. Die kriegerischen Phasen im Südkaukasus waren im Unterschied zum Nordkaukasus dafür zu kurz. Auch wenn sich Privatmilizen, etwa in Georgien, noch bis weit in die Shevardnadze-Ära hineinhielten. Gewöhnung bezieht sich hier auf etwas anderes, nämlich auf die sich festigende Abtrünnigkeit der Sezessionsgebilde von ihren ehemaligen Elternstaaten und die Historisierung ihrer Eigenstaatlichkeit. Das wird die Rückführung solcher Gebiete unter die Jurisdiktion der Elternstaaten denkbar erschweren, sehr schwer machen. Damit kommen wir zur Geschichtsfalle. In den Konflikten um Abchasien, Südossetien und Bergkarabach prallen kontroverse Geschichtsbilder aufeinander, vor allem mit Blick auf Siedlungsgeschichte. Wer war wo zuerst? Da ist zum Beispiel Bergkarabach für die eine Konfliktseite ein urarmenisches Gebiet namens Arzach. Für die Gegenseite ein integraler Bestandteil aserbaidschanischer Territorial- und Staatsgeschichte mit genau dem Bezug auf das, was Sie nannten, auf Albanien, nicht auf das kaukasische Albanien. Abchasien stellt sich da als eigenes staatliches Gebilde mit eigener Geschichte, während die Georgier es als integralen Bestandteil Georgiens verbuchen, das immer unter georgischer Herrschaft gestanden hat. Dabei geht das Bewusstsein für einen Grundzug kaukasischer Geschichte verloren. Dass nämlich der größere Teil historischer Erfahrung in dieser Region polyethnischer Natur war und kaum ein Gebietsteil in ihr bis auf graue Vorzeit auf eine einzige Volksgruppe oder einzige Form von Staatlichkeit beschränkt werden kann. Kommen wir nun zu den geopolitischen Kontexten, in die der Südkaukasus einbezogen wird. Über den Südkaukasus wurden seit Beginn der 90er Jahre ganz schnell geopolitische Schablonen gelegt, mit Schlagworten wie New Great Game und so weiter. Vorab eine Anmerkung zu seiner geografischen und demografischen Größenordnung. Der Südkaukasus bildet einen eher sehr kleinen Ausschnitt aus dem postsowjetischen Raum. Seine Gesamtbevölkerung von rund 16 Millionen entspricht der Bevölkerungszahl des Großraums Istanbul oder der Einwohnerzahl der Niederlande. Er umfasst 3 de jure Staaten und 3 Sezessionsgebilde. Und die Bevölkerung dieser 3 Sezessionsgebilde zusammengenommen beläuft sich auf gerade etwa 400.000. Dagegen ist die Krim-Halbinsel oder der Gazastreifen sind das Riesengebilde. Wie sieht es mit der innerregionalen Entwicklung in dieser Region aus? Es gibt keinen Mangel an Deklarationen über ein gemeinsames kaukasisches Haus. Angefangen von der demokratischen transkaukasischen Föderation zwischen dem unabhängig gewordenen Georgien und Armenien und Aserbaidschan nach dem Zerfall des Zarenreichs im April 1918. Das Ganze hielt bis zum 28. Mai 1918, gerade mal einen Monat. Auch in nachsowjetischer Zeit gab es immer wieder Aufrufe zu regionaler Integration von Turgut Özal in der Türkei, von Shevardnadze, später von Saakashvili und so weiter. Gerade auch die europäischen Kaukasus-Initiativen im Rahmen der östlichen Nachbarschaft und Partnerschaft gingen von der Erwartung an innerregionale Kooperation, an gute innerregionale Kooperation aus. Die EU möchte mit Regionen, mit denen sie in Verbindung tritt, stellt sie die Anforderung, dass diese Regionen sich auch als Regionen manifestieren, dass da einigermaßen gut nachbarschaftliche, zwischenstaatliche Beziehungen herrschen. Der Südkaukasus wird gerne mit dem Bild einer Landbrücke zwischen Europa und Asien assoziiert. Der amerikanische Kaukasus- und Zentralasien-Experte Frederick Starr bezeichnete die Region gar als einen kontinentalen Suezkanal. Doch innerregionale Barrieren wie geschlossene Grenzen zwischen Armenien und Aserbaidschan, Armenien und der Türkei, Georgien und Russland konterkarieren solche Brücken oder Kanalbilder. Jedenfalls beziehen Transit über den Südkaukasus und zwischenstaatliche Kooperation in der Region nicht alle drei Staaten gleichermaßen ein. Armenien steht hier ziemlich isoliert da, während sich zwischen Georgien und Aserbaidschan der kontinentale Suezkanal schon etwas eher entfaltet hat. Über bereits in Betrieb genommene Öl- und Gaspipelines und Verkehrsverbindungen, die dann weiter in die Türkei führen. Georgien, das christliche Georgien, einer der ältesten christlichen Staaten, steht mit seinen muslimischen Nachbarstaaten Aserbaidschan und Türkei in engeren wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Beziehungen als zu seinem christlichen Nachbarn Armenien, dem ältesten christlichen Staat. Ex-Präsident Saakashvili hat vor einigen Jahren sogar mit dem Gedanken, ich glaube es war 2009, sogar mit dem Gedanken einer Konföderation zwischen Georgien und Aserbaidschan gespielt, was in beiden Ländern für Verwirrung gesorgt hat. Ein Witzbold meinte damals, da böte sich doch eher eine georgisch-armenische Verbindung an, die auf internationaler Bühne dann unter dem bereits etablierten und klangvollen Namen Giorgio Armani auftreten könnte. Kommen wir nun zu den externen Akteuren. Unter ihnen ragt natürlich Russland heraus, das im Kaukasus gewissermaßen sein nahes und sein inneres Ausland hat. Sein sogenanntes nahes Ausland im Südkaukasus erklärte es nach der militärischen Auseinandersetzung mit Georgien im August 2008 zu seiner privilegierten Einflusszone. Sein eigenes Staatsgebiet umfasst den Nordkaukasus, wo sich allerdings Teilrepubliken wie Tschetschenien und Dagestan mehr und mehr zu Russlands innerem Ausland entwickelt haben. Russen leben hier kaum noch in diesem Teil des Nordkaukasus. Russland unterhält im Südkaukasus Militärpräsenz in Armenien sowie in Abchasien und Südossetien. Zudem ist es in Armenien wirtschaftlich in strategisch wichtigen Sektoren wie der Energieversorgung präsent. So viel zu seiner Hardpower im Südkaukasus. Seine Softpower ist allerdings eher rückläufig. Mit dem viel diskutierten Konstrukt Ruski Mir, russische Welt, erreicht es den Südkaukasus kaum noch. Die hier lebenden Russen machen gerade mal 3% der Gesamtbevölkerung dieses Gebietes aus. Das heißt, mit Ruski Mir ist da nicht mehr sehr viel zu machen. Und auch die russischen Sprachkenntnisse gehen etwa in Georgien deutlich zurück. Sie werden in Tiflis kaum noch russische Schriften finden. Russland ist Mediator in allen ungelösten Konflikten. Im Falle der Territorialkonflikte Georgiens war es allerdings von der Funktion eines Mediators mehr und mehr zu einer Konfliktpartei mutiert. Es nahm sich Abchasien und Südossetien als seine Militärprotektorate zur Brust und stattete deren Bevölkerung mit russländischen Pässen aus. Im Karabach-Konflikt spielt es eine andere Rolle. Es ist in Karabach selber nicht präsent, anders als in Abchasien, Südossetien oder Transnistrien. Es spielt aber die Rolle eines Hauptmediators als einer von drei Co-Vorsitzenden der Minsker Gruppe, neben Frankreich und USA, und ist gleichzeitig der Hauptwaffenlieferant an beide Konfliktseiten. Nicht trotz der strategischen Partnerschaft mit Armenien hat Aserbaidschan bei seiner gewaltigen Aufrüstung in den letzten 15 Jahren ungefähr 80% der Waffenimporte aus Russland bezogen, was in Armenien für erhebliche Verunsicherung gesorgt hat. Bitte? So etwa 80%. Die kaukasische Konfliktlandschaft war in ein Umfeld eingebettet, das seit dem Ende der Sowjetunion, wie ich schon sagte, geopolitisiert wurde. In historischer Hinsicht bietet sich der Kaukasus als eine solche geopolitische Projektionsfläche natürlich auch an. Wenn wir denken, wie sehr Mächte, Großmächte unterschiedlicher Konfession und unterschiedlicher Kultur im Kaukasus um Einfluss und Herrschaft konkurriert haben. Seit dem 16. Jahrhundert, in der Neuzeit vor allem Türkei, Iran und Russland. Da war nun die Rede, Anfang der 90er Jahre, die Rede von einem neuen Great Game zwischen externen Akteuren um Einfluss im kaukasisch-kaspischen Raum. Vor allem zwischen Russland und den USA. Letztere, die USA, traten in nachsowjetischer Zeit als ein völlig neuer Spieler in der Region auf. waren historisch mit dieser Region gar nicht verbunden. Außer über die armenische Diaspora in den USA. Dieses Narrativ vom New Great Game setzte spätestens 1994 ein, mit dem Abschluss der sogenannten Jahrhundertverträge zwischen Aserbaidschan und westlichen Konsortien um die Förderung kaspischer Ölfelder und die Planung neuer Pipeline-Routen, die Russland umgehen sollten. Die Geopolitisierung setzte sich dann fort mit der engen Anlehnung Georgiens an euroatlantische Institutionen wie die NATO, worauf Russland mit wachsendem Zugriff auf Abchasien und Südossetien reagierte. Dann mit der Konkurrenz zwischen der Europäischen Union und dem eurasischen Integrationsprojekt Putins, der Eurasischen Wirtschaftsunion. Neben der bereits seit den 1990er Jahren ausgebauten Ost-West-Achse, dem sogenannten südlichen Korridor von Aserbaidschan über Georgien und die Türkei nach Europa, werden zunehmend Nord-Süd-Verbindungen von Europa und Russland über den Südkaukasus und den Iran nach Südasien ins Spiel gebracht. Hier kommt nun auch Armenien als ein Transitland hierfür auch in Frage. Mit derartigen Infrastrukturprojekten nimmt die geopolitische und geoökonomische Bedeutung des Kaukasus zwar zu, aber eben auch die Konkurrenz zwischen externen Akteuren. Und zu diesen ist nun auch der Staat und die Wirtschaftsmacht hinzugetreten, die in letzter Zeit das Thema Konnektivität in herausragender Weise besetzt hat, nämlich China, ein völlig neuer Spieler im Kaukasus. Alle drei Staaten der Region sind auch an Verbindungen zu China interessiert. Georgien hat als erster Staat im Bereich der östlichen Nachbarschaft der EU ein Freihandelsabkommen mit China geschlossen. In Jerewan wurde die zweitgrößte chinesische Botschaft im Gussraum nach der in Moskau gerade gebaut und in Betrieb genommen. Oder eine neue Botschaft, vorher war natürlich eine andere chinesische Botschaft schon da. Und auch Aserbaidschan bietet sich China für neue Seidenstraßenprojekte an. Solche wirtschaftlichen und politischen Integrations- und Kooperationsprojekte, an denen sich die südkaukasischen Staaten beteiligen, nähern diese Staaten an auswärtige Regionalformate an, die wie gesagt in Konkurrenz zueinander getreten sind. So ist Georgien ein Vorreiter im Assoziierungs- und Freihandelsprozess mit der EU, der Europäischen Union, während Armenien der Eurasischen Wirtschaftsunion beigetreten ist und auch nach dem Machtwechsel durch die samtene Revolution, wie wir auch gehört haben, mit Nachdruck betont, dass in seiner Außen- und Sicherheitspolitik Russland ein Hauptpartner bleiben wird. Allerdings war der Anschluss an die Eurasische Union nicht von einer Abwendung von Europa verbunden. Auch mit Europa steht Armenien in Verhandlungen über neue Kooperationsformate. Ganz zum Schluss noch ein kurzer Blick auf Kontraste in der innenpolitischen Entwicklung. Ich musste viele Themen ausklammern, zum Beispiel auch die religiös-politischen Beziehungen, die ein sehr interessantes Thema sind, aber die Zeit erlaubt es nicht. Ganz kurz ein Blick auf Kontraste in den innenpolitischen Entwicklungen. Der heutige Vormittag wurde ja unter die Überschrift kaukasische Verwerfungen gestellt. Besonders eine Verwerfung hat nicht nur im Kaukasus, sondern im weiteren postsowjetischen Raum die Bevölkerung gegen ihre Machteliten aufgebracht. Systemische Korruption. Die Frustration der Bevölkerung darüber war Auslöser für die erste Farbrevolution, die sogenannte Rosenrevolution in Georgien vom November 2003, die sich vor allem als eine Antikorruptionsrevolution inszenierte. Dann für die Orangene Revolution ein Jahr später in der Ukraine, die aber nicht zur Beseitigung von Korruption in der Ukraine geführt hat. Für die samtene Revolution in Armenien im vergangenen Jahr und für die Wahl eines Politikneulings namens Selenskyj zum Präsidenten der Ukraine vor wenigen Tagen. Im Südkaukasus besteht in Hinsicht auf Korruption und ihre Bekämpfung ein bemerkenswerter Kontrast zum Beispiel zwischen Georgien und Aserbaidschan. Im Korruptionsperzeptionsindex von Transparency International für 2018 mit Rückblick auf 2017 rangiert Georgien unter rund 180 Staaten auf Rang 41, ungefähr gleichliegend mit Spanien und Lettland und noch vor einigen EU-Staaten. Aserbaidschan auf Rang 152, gleichliegend etwa mit Kamerun und Nicaragua. Und auch Armenien stand zu diesem Zeitpunkt noch auf Rang 105, gleichliegend mit Algerien und Ägypten. Und wir hoffen, dass es Armenien schafft, diesen Abstand zu Georgien deutlich zu verringern und mit der Kampfansage gegen Korruption tatsächlich voranzukommen. Pashinyan behauptet, dass das schon quasi erledigt sei, dass er schon, aber das ist natürlich in Zweifel zu ziehen. Korruptionsbekämpfung und die Ummodelung der Wirtschaft, die Beseitigung von Oligarchie und Monopolen, das vollzieht sich nicht innerhalb von einem Jahr oder wenigen Monaten. Ja, damit möchte ich den Vortrag beenden und Applaus